Ja, guten Morgen. Ganz möchte ich auch alle ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, der Jahresvers für 2022, den seht ihr hier, das ist das Bild. Der Rahmen ist nicht original, den habe ich da reingebastelt. Das wissen alle, die mit PowerPoint herumwerken, da kann man herumbasteln. Der Originalrahmen ist viel schöner. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Max hat schon darauf hingewiesen, dass andere Übersetzungen das ein bisschen variieren. Zum Beispiel so, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Auf das mannhaft muss man heutzutage eingehen, das werde ich auch machen. Das gehört dazu. Wie ich diesen Vers gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Power-Vers. Das ist ein Power-Vers und ich war eigentlich etwas überrascht, dass wir als Gemeinde diesen Vers bekommen haben. Die Jahre davor ging es ums Arbeiten und Ernten. 2020, glaube ich, war, dass wir bitten sollen um Arbeiter für die Ernte. Dann im Jahr drauf, dass wir ernten werden, wenn wir arbeiten. Das war sehr spannend für mich, das zu sehen. Und dieses Jahr, wie gesagt, einen Vers mit 4 Befehlsformen. Das sind 4 Gebote, 4 Aufforderungen an uns. Und ich hatte fast ein bisschen Hemmungen, eine Predigt sozusagen dazu vorzubereiten, weil ich mich gefragt habe, ist das dran für uns als Gemeinde? Es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns in einer nicht so einfachen Gemeindesituation befinden und auch Geschwister unter dem einen oder anderen leiden, sich sehnen, um Kraft, um Stärkung, um Ermutigung im Reich des Herrn, in der Arbeit für das Reich des Herrn. Man würde sich vielleicht so einen schönen Verheißungsvers vorstellen, der so auf diversen Großbildbildern oder Kalendern drauf ist, wo so die Rosinen aus dem Wort Gottes herausgepickt werden und uns dann Verheißungen und Zusprüche geben. So etwas hätten wir uns wahrscheinlich eher gewünscht oder gedacht. Ich auch. Wenn ich bedenke, in welcher Situation die Gemeinde in Korinth war, es ist ja ein Vers aus dem ersten Korintherbrief, dann glaube ich fast, dass die Briefempfänger Ähnliches gedacht haben. Wer die Korintherbriefe schon einmal durchgelesen hat, so am Stück, der merkt, es ist eine Gemeinde in Korinth, da geht es drunter und drüber, ohne Übertreibung. Streitereien, Parteiungen, Gruppenbildungen, ich gehöre zu der Gruppe, du gehörst zu der Gruppe, zack, Daumen runter. Wir haben in der Gemeinde schwere moralische Verfehlungen, wo Paulus sagt, das ist schlimmer als in der Welt. Gerichtsprozesse unter Brüdern, Götzendienst, ein Chaos im Gottesdienst, die Gemeinde versammelt sich zum Gottesdienst, ein Chaos, wirkliches Chaos herrscht dort und natürlich lehrmäßige Verwirrungen und Verirrungen. Und ich habe mir gedacht, verglichen damit sind wir ja eine Mustergemeinde. Aber ihr wisst, das ist alles ein Unsinn. Es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit. Jeder hat seine Herausforderungen, seine Schwächen, seine Stärken. Aber zurück zu der Frage, ist das nicht eine Überforderung und ist das nicht zum Verzweifeln in so einer Gemeindesituation? Und jetzt kommt dieses Wort ganz zum Schluss des Briefes, wo Paulus sagt, so und jetzt wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Und wir werden im Laufe der Predigt, glaube ich, sehen, dass das sehr, sehr gut passt. Diese Worte, seid mannhaft, seid stark oder auch in anderen, also sei stark und mutig, kommt in der Heiligen Schrift sehr, sehr häufig vor. Das ist nichts Neues, was Paulus hier sagt. Das ist etwas, was er kennt und was er aufgreift aus dem Alten Testament. Sei stark und mutig in der Bibel. Mose spricht zu seinem Nachfolger Josua, zu seinem designierten Nachfolger Josua, im Hinblick auf die Eroberung des Landes. Mose ist noch außerhalb, das ganze Volk ist noch außerhalb. Die Einnahme des Landes Kanaan steht bevor. Josua ist derjenige, der das Volk Gottes anführen soll. Und Mose sagt zu ihm, sei stark und mutig, fürchte dich nicht. Zum Volk zuerst, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht. Zum Volk und dann zu Josua, sei stark und mutig. Dann im Buch Josua spricht Gott zu Josua dieselben Worte. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Und ihr seht, die Verse kommen öfters vor. Ich habe nur immer einen rausgezogen. Dann greift sogar Josua das selber auf und spricht in der Situation zum Kriegsherr, wo es nun soweit ist, dass sie in das Land hineinziehen, spricht er zum Kriegsherr, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig. Also wir sehen, wie sich das durchzieht, dieser Gedanke bei der Einnahme des Landes Kanaan. Auch später spricht ein Kriegsherr, nämlich Joab, der militärische Führer unter David, zu dem Kriegsherr, seid stark und mutig. Dann spricht David zu Salomo, seinem Sohn, im Zusammenhang mit dem Bau des Tempels, sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Gewaltiger Vers. Salomo könnte leicht niedergeschlagen sein. Ein junger Mann, unerfahren. Und David bereitet ihn darauf vor, dass er den Tempel bauen wird. Ein gewaltiges Werk. Da kann er das Herz in die Hosen rutschen, glaube ich. Vor so einer Herausforderung. Und auch in den Psalmen spricht David wiederholt davon, dass wir stark und mutig sein sollen. Wir werden dann ein Beispiel davon lesen. Die Gemeinsamkeiten sind völlig klar hinter diesen Versen. Die Gemeinsamkeiten sind die, dass das Volk Gottes massiv bedrängt ist, vor massiven Herausforderungen steht. Herausforderungen, die rein menschlich betrachtet unmöglich zu erfüllen sind. Rein menschlich betrachtet ist es unmöglich, dieses Land Kanaan einzunehmen. Es ist menschlich betrachtet nicht wirklich erfolgversprechend, dass ein junger Mann wie Salomo ein gewaltiges Bauprojekt vor sich hat, aber auch in anderen Kriegssituationen ist es nicht gerade so, dass man sagt, ja genau, wir machen das. Und genau dort braucht es die Ermutigung Gottes. Und jetzt lesen wir diesen Psalm oder einen Psalm, in dem das zum Ausdruck kommt. Psalm 27, da heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Da haben wir wieder diesen Gedanken des Fürchtens. Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und dann im Vers 14, es ist dann der Schluss des Psalms, dazwischen beschreibt er dann seinen inneren Dialog, wo er sich auseinandersetzt mit all diesen Dingen, mit all diesen Schwierigkeiten, wo er sich selber Mut zuspricht sozusagen. Zum Schluss sagt er, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Das auf den Herrn harren, das ist das Vertrauen, das ist das Glauben, das ist das Hoffen auf den Herrn, dass die Hilfe vom Herrn kommt. Sei mutig, dein Herz sei stark. Und das Herz, das ist das Zentrum unseres menschlichen Wesens. Da steckt unsere Einstellung drin. Da kann die Furcht drinnen stecken im Herz oder aber auch die Stärke kann da drinnen stecken in diesem Herz. Und die Haltung, die wir zu etwas einnehmen, ist zentral, ist elementar. Da gibt es ja dann sogar diese Theorie des positiven Denkens. Du musst nur positiv denken, dann wird's gut. Ja, es stimmt leider nicht immer so. Aber vom Grundsatz her, wenn wir das im Blick auf unser Vertrauen auf Gott richten, stimmt es. Weil es ist unsere Einstellung, die eine Lebenssituation so oder so darstellen kann. Und wenn wir jetzt diesen letzten Vers sehen und den Vers aus 1. Korinther 16 betrachten, dann sehen wir die Parallelen. Drei Elemente unseres Verses liegen in diesem Vers aus Psalm 27. Es ist der Glaube, das Harren auf den Herrn. Es ist das Mutigsein. Es ist das Starksein. Das heißt, wir sehen hier, wie sehr Paulus in dieser Aussage viele Elemente aus dem Alten Testament ziehen vor seinem inneren Auge vorbei. Und jetzt spricht er der Gemeinde in Korinth das zu. Leute, das gilt auch für euch. Geschwister, und das gilt auch für uns. Und von daher denke ich, dass es nicht eine Überforderung ist, dass nicht Gott uns einen Vers geben will, der uns den Rest gibt sozusagen, also wie ein Krieger, der am Boden liegt und dann kriegt er noch den Todesstoß. Das ist nicht Gottes Wesen. Gottes Wesen ist, dass wir ermutigt werden, dass wir uns bewusst werden der Kraft, die in Gott steckt. Es ist die Aufforderung, unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Harre auf den Herrn. Und es heißt in unserem Vers, stehet fest im Glauben. Stehet fest im Glauben. Das meint nicht primär, dass wir uns an den Riemen reißen müssen und noch mehr glauben müssen. Das wäre ja wieder ein Stress. Boah, ich glaube zu wenig und drum kommt so schlecht raus. Der Vers möchte sagen, stehet fest durch den Glauben. Stehet fest durch den Glauben. Unsere Festigkeit besteht also im Vertrauen auf den Herrn. Deswegen stehen wir fest. Stehet fest durch den Glauben. Die Festigkeit besteht nicht darin, dass ich stark bin. Besteht nicht darin, dass ich intelligent bin und es gecheckt habe, wie es funktioniert in der Gemeinde, damit Gemeinde funktioniert. Wir werden ja mit allen möglichen Gemeindebaumethoden konfrontiert. Mach es so, mach es so, mach es so. Du denkst, okay, wie soll ich es denn machen? Also nicht in unserer Intelligenz liegt es, nicht in unserer Stärke liegt es, dass wir feststehen, sondern im Vertrauen auf den Herrn. Und man könnte es so sagen, es geht nicht darum, dass wir stark sind, sondern es geht darum, dass wir einen starken Gott haben. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Denn wenn wir auf uns schauen, dann kann es teilweise wirklich zum Verzweifeln sein. Und wir werden dann aber, ich möchte ein paar so Beispiele dann auch zeigen, wo es schwierig wird, wo unsere Kraft zu Ende kommt. Also es geht nicht darum, dass wir stark sind, sondern dass wir einen starken Gott haben. Und in dieser Aussage steckt das ganze Evangelium drin. Wir sind nicht errettet worden, weil wir so toll sind. Wir sind nicht errettet worden, weil wir so stark sind und Gott uns braucht, damit wir für ihn kämpfen. Es ist genau umgekehrt. Wir waren schwach, wir waren verloren. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Sagt Paulus klipp und klar, als wir noch schwach waren, als wir noch in unseren Sünden gelegen sind, hat Gott den Erlösungsweg bereits gemacht. Und warum sollte das jetzt anders sein, nachdem wir errettet sind? Das ist ja oft das falsche Denken, dass wir glauben, okay, jetzt sind wir errettet, aber jetzt reißen wir uns am Riemen, jetzt sind wir stark. Und es ist nicht ganz falsch, wenn wir so denken, es ist aber falsch, wenn wir glauben, dass die Stärke aus uns herauskommt, sondern die Stärke kommt aus Gott, dass wir uns immer wieder neu von Gott diese Kraft schenken lassen, in seinem Reich zu dienen. Immer wieder neu die Kraft schenken lassen, in seinem Reich zu dienen. Und ich kann nur sagen, ich erlebe das ständig, laufend. In kleinen Dingen, in größeren Dingen. Aber die Frage, die Gott mir stellt, ist immer, worauf legst du deine Hoffnung? Und wir müssen lernen, unsere Hoffnung einzig und allein auf den Herrn zu setzen. Das fällt uns Menschen schwer. Das ist auch eine Demütigung vor Gott. Aber wenn wir es begriffen haben, ist es eine große Freude, weil Gott uns das zusagt. Weil Gott uns dann all das zusagt, dass wir dann genau feststehen dürfen, dass wir mutig sein dürfen und dass wir stark sein können. Das ist ein Wunder, das ist das Evangelium. Jetzt schauen wir uns diese vier Imperative, diese vier Aufforderungen an. Die Aufforderung, die wir hier zum Schluss gesehen haben, nämlich sei mannhaft, seid stark, seid mutig, seid stark, das ist ja dieses Paar, das wir in diesen alttestamentlichen Versen gesehen haben, das gehört immer zusammen. Seid mutig, seid stark. Das gehört zusammen. Darauf zielt der Vers ab, dass wir solche werden, die mannhaft und mutig sind. Und jetzt ganz kurz zu diesem Begriff des mannhaftig sein. Wie gesagt, das darf man in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr sagen. So eine geschlechtsspezifische Eigenschaft, wie mannhaft zu sein, wie weiblich zu sein, das ist nicht mehr politisch korrekt. Und ich mache es einfach, ich halte mich an die Bibel, es ist einfach so, es steht einfach so drinnen und daher können wir das auch so stehen lassen. Aber Mannhaftigkeit bedeutet eben mutig sein, bereit sein für Entscheidungen, nicht zurückweichen, sondern zu stehen und voranzugehen. Und das ist eine männliche Eigenschaft, die, und das ist jetzt spannend, auch für Frauen gilt. Denn auch die Frauen sind eingeschlossen in dieses Wort, mannhaft zu sein, mutig zu sein, bereit zu sein, voranzugehen, trotz Schwierigkeiten. Das ist ja der entscheidende Punkt, voranzugehen, trotz Schwierigkeiten. Also es gilt auch für Frauen. Und wie wir gesehen haben, ist der Hintergrund Kampf, Schwierigkeiten und die Gefahr, wenn das ist, dass wir zurückweichen und dass wir aufgeben. Das ist ja die Gefahr, oder? Dass wir zurückweichen, dass wir aufgeben, dass wir dem Feind nachgeben. Und der Feind kann uns dann überwinden und nicht wir überwinden den Feind. Und hier ist die Aufforderung, mutig zu sein. Dann heißt es, stark zu sein, was man auch übersetzen könnte, dass wir stark werden sollen, zu erstarken. Und hier schwingt der Gedanke der Schwäche mit. Ich muss ja niemandem sagen, dass er stark werden muss, wenn er schon ist. Sondern ich sage das jemandem, der in der Gefahr steht, schwach zu sein oder bereits schwach ist, dem muss ich sagen, sei stark. Und genau das will uns dieses Ding sagen. Schau nicht auf deine Schwäche, sondern werde stark im Herrn. Dann heißt es, steht fest im Glauben, auf das haben wir schon, bin ich schon da und dort eingegangen, nämlich, dass wir nicht zurückweichen, sondern dass wir stehen. An einer anderen Stelle über den geistlichen Kampf in Epheser 6, da heißt es, dass wir widerstehen sollen und wenn wir alles ausgerichtet haben, stehen sollen. Da wird es noch ein bisschen detaillierter ausgeführt, was gemeint ist mit dem Feststehen, dass wir nicht preisgeben, sondern dass wir feststehen. Es ist so ähnlich, wie Jesus in der Bergpredigt zum Schluss verheißt, dass diejenigen, die das Wort Gottes lesen und tun, das sind solche, die auf Felsen, wo das Haus auf Felsen gebaut ist. Und der Felsen gibt uns Festigkeit, dort können wir stehen. Und jetzt kommen wir zu diesem Begriff der Wachsamkeit. Wachet oder seid wachsam. Mit dem haben wir uns noch gar nicht beschäftigt, mit diesem Begriff. Und der ist auch jetzt in diesen alttestamentlichen Stellen gar nicht vorgekommen. Das Bild, das Bild hinter der Wachsamkeit ist ein Wächter, der auf der Stadtmauer steht oder auf einem Wachturm steht und aktiv Ausschau nach feindlichen Mächten hält. Das heißt, dieser Wächter ist sich bewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass der Feind kommt. Sonst braucht es keinen Wächter. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir in diesen alttestamentlichen Stellen das nicht gefunden haben, weil in diesen Stellen war es völlig klar, wer der Feind ist, oder? Das waren die feindlichen Heere. Oder das war irgendeine schwierige Situation. Das heißt, oder bei David waren es die Verfolger, das hat er bereits definitiv erlebt. Und weil das so klar war, musste man nicht groß darüber reden, wer der Feind ist. Das war klar. Und bei uns ist das vielfach nicht so klar. Wer ist unser Feind? Wer ist unser Feind? Und wir können hier jetzt verschiedene Punkte aufzählen, wer unser Feind ist. Das Bekannteste sind natürlich offensichtliche Verfolgungen. Also wenn Gemeinde Jesu Christi verfolgt wird, dass sie sich nicht mehr versammeln dürfen, dass sie beeinträchtigt werden, dass sie ins Gefängnis kommen und. Das ist eine völlig klare und sichtbare Feindschaft, die von außen auf die Gemeinde eindringt. Es gibt dann, also bei uns kommt das kaum vor oder man muss sagen noch nicht, weil das kann sich ändern in einer Gesellschaft, die dem Glauben nichts abgewinnen kann, die das Christentum als veraltet betrachtet. Aber man erlebt es oft im Kleinen. Man wird ausgelacht vielleicht oder verspottet oder man hat in der Familie mit ungläubigen Familienmitgliedern Diskussionen und die Leute sagen, ja, du spinnst ja, du mit dem Glauben und so. Es kann auch sein, dass man vielleicht an der Arbeitsstelle Nachteile in Kauf nehmen muss, weil man gläubig ist. Also da gibt es ja Beispiele, die uns auch bekannt sind. Oder in der Nachbarschaft oder wie auch immer. Ich glaube, solche Situationen kennen wir und auch das ist wirklich eine Feindseligkeit, wo dann auch dieses Wort gilt, wo es heißt, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Auch wenn man ausgelacht und vielleicht verfolgt wird. Dann gibt es aber subtilere Formen der Feindschaft. Das sind Formen, wo die Feindseligkeit von innen kommt. Und das ist ja oft extrem schwierig. Sei es falsche Lehren, falsche Praktiken, die kommen oft sehr subtil so über die Hintertüren die Gemeinden rein. Und es ist interessant, wenn man sich mit Kirchengeschichte beschäftigt, wie häufig sich die Kirche mit Irrlehren beschäftigen musste, die wirklich eine Gefahr dargestellt haben für die Gemeinde Jesu Christi, für die Kirche, dass es nicht in eine falsche Richtung geht. Und auch wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es das gibt und wachsam sein. Das ist völlig klar. Dann gibt es noch eine subtilere und frustrierendere Form der Feindseligkeit. Das ist dort, wo man innerhalb der Gemeinde Konflikte hat. Und ein Konflikt per se ist noch keine Feindseligkeit und noch kein Problem. Aber wenn der Konflikt ausartet in einen Streit, dann wird es schwierig. Streit in der Gemeinde, das ist frustrierend. Das kostet Kraft, das kostet Energie, weil man mit dem nicht zurechtkommt, weil man sich fragt, ja, wie ist das möglich? Jetzt sind wir alle Christen und jetzt streiten wir und kommen nicht zu einer Einmütigkeit. Und das kann uns total frustrieren, kann uns total demotivieren und ist genau das Gegenteil von dem, was hier uns aufgetragen wird, dass wir nämlich mutig und stark sein sollen. Also ich kann nur sagen, das sind für mich, gehört zu den schwierigsten Dingen überhaupt, die dann auch zu Frustration führen. Und dann gibt es noch eine subtilere Form der Feindseligkeit, von der spricht Paulus im Römerbrief Kapitel 7, wo er sagt, der Feind sitzt in mir drinnen. Er sagt, in mir, in meinem Fleische wohnt nichts Gutes und er steht im Widerstreit zu sich selber. Er sagt, ich sehe grundsätzlich, was gut wäre, aber was muss ich beobachten, dass das, was ich nicht will, das tue ich. Und das ist der Höhepunkt der Frustration. Wenn du genau weißt, dass das, was du jetzt tust, nicht richtig ist. Und du willst es gar nicht. Und es kommt vor und es geschieht. Und dieser innere Feind ist auch vielfach der Grund für Streit. Weil wir oft nicht fähig und bereit sind, uns zu demütigen. Das ist ja etwas, was Paulus uns als Heiligung vorgibt. Das ist ein Ziel, dass wir zu demütigen Menschen werden, die bereit sind, zurückzustehen mit ihren eigenen Meinungen und sagen, vielleicht hat der andere recht. Und viel Streit und Entzweiung und Uneinigkeit besteht darin, dass wir nicht bereit sind, uns zu demütigen. Und das ist eine sehr subtile Form der Feindseligkeit gegen das Reich Gottes, gegen die Gemeinde, gegen die Einmütigkeit, gegen die Freude, gegen die Frucht, gegen das Wachstum. Das behindert uns. Und es ist interessant, obwohl es etwas durch und durch Neutestamentliches ist, kommt es auch im Alten Testament vor. Und daran sehen wir auch, dass das kein Gegensatz ist. Es ist wiederum David, der sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal, der Gottlosigkeit bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Also David kennt dieses Problem und er betet ganz konkret darum, dass Gott ihn bewahrt. Also weil die Frage, wer unser Feind ist, sehr subtil ist, sehr schwierig ist, kommt dieses Gebot, wachet, seid wachsam, bewahrt euch davor zu glauben, dass man im Reich Gottes so dahin plätschern kann. Seid wachsam, es ist ernst. Das Reich Gottes, die Gemeinde ist angefochten, sie ist umkämpft. Und wisst ihr, wann die schlimmsten Sünden geschehen? Wann geschehen die schlimmsten Sünden im Leben eines Christen? Sie geschehen dann, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sich erfolgreich fühlt, wenn man glaubt, man hätte die Dinge im Griff. Wann wurde David von den schlimmsten Sünden heimgesucht? Mord und Ehebruch, die er als König begangen hat. Mord und Ehebruch. Ehebruch und Mord, das ist die Reihenfolge. Es war, als er am Höhepunkt seiner Macht war, als eigentlich alle Feinde mehr oder minder besiegt waren, als er nicht mitgezogen ist in den Kampf, als er in seinem Haus herumspaziert ist, als er Zeit hatte, eine Frau zu beobachten und Zeit hatte, auf dumme Gedanken zu kommen. Das war der Hintergrund. Die Gefahr des Müßiggangs. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir im Reich Gottes stehen dürfen, dass wir im Kampf stehen dürfen, weil die Nachfolge in Jesus bewahrt uns vor törichten Dingen. Es ist einfach schön, wenn man für gewisse Dinge einfach keine Zeit mehr hat. Es ist einfach gut. Gott bewahrt uns davor, vor irgendwelchen törichten Dingen, wenn wir durch Müßiggang unsere Zeit vertreiben. Und Jesus sagt seinen Jüngern im Garten Gethsemane, wachen und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch ist schwach. Genau das, was Paulus sagt. Wachet, seid wachsam. Und letzte Woche mit einem Bruder telefoniert, einem Pastor auch, der gesagt hat, du, ich habe jetzt schwierige Zeiten hinter mir und so weiter. Und dort haben wir so ausgetauscht darüber. Und er hat gesagt, du, es war vielleicht gar nicht so schlecht für mich. Ich wünsche mir das nicht, hat er gesagt, aber es war gar nicht so schlecht für mich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über mich selber in dieser schwierigen Zeit. Und vielleicht dürfen wir das auch auf uns als Gemeinde anwenden. Zeiten der Schwierigkeiten, der Probleme sind Zeiten, die Gott uns auch schenkt zur Besinnung. Und wir dürfen sie auch aus der Hand Gottes annehmen und Gott bitten darum, uns zu zeigen, was soll das? Was können wir? Was sollen wir daraus lernen? Und ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin nicht begeistert über unsere Schwierigkeiten, die wir als Gemeinde haben. Ich sehne mir, dass wir sie überwinden können. Ich sehne mich nach Frucht der Arbeit, die Paulus im Philipperbrief sagt. Aber vielleicht müssen wir die geistliche Dimension hinter den Problemen noch besser kennenlernen, damit wir sie überwinden können. Und über das habe ich mir viel Gedanken gemacht. Und gerade jetzt über die Feiertage, wo ich Zeit hatte. Und ja, ich habe mich überlegt, ob es Punkte gibt, die uns als Gemeinde so wirklich betreffen. Und es kann sein, dass ihr im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche Post bekommt von mir, wo ich versucht habe, diese Gedanken niederzulegen. Und ich bilde mir nicht ein, dass ich den Stein der Weisen gefunden habe. Und ich lade euch ein, dass ihr dann euch diese Dinge durch den Kopf gehen lasst, dass ihr euch selber Gedanken darüber macht und dass wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, was es bedeutet, die Situation, in der wir stehen und wie wir sie überwinden können. Bitte betet auch dafür, dass alles, was geschieht, aus der Kraft und aus dem Heiligen Geist heraus geschieht und nicht aus persönlicher, menschlicher, fleischlicher Kraft. Wachet. Und dieses Wort der Wachsamkeit, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein, aber im Neuen Testament steht dieses Wort der Wachsamkeit sehr, sehr eng im Zusammenhang mit der Wiederkunft des Herrn, wo die Dringlichkeit zum Ausdruck gebracht wird. Wachet, es ist ernst, es ist dringlich. Der Herr ist nahe. Ich komme zum Schluss. Ich habe eingangs die Frage gestellt, sind diese vier Aufforderungen, diese vier Gebote an uns nicht eine Überforderung in der jetzigen Situation als Gemeinde? Und Geschwister, ich hoffe, es ist mir gelungen zu zeigen, dass es nicht eine Überforderung ist, sondern dass es ja eigentlich eine Verheißung ist. Nämlich die Verheißung, dass wir, wenn wir im Glauben feststehen, mutig und stark sein können. Und so möchte ich euch bitten zu überlegen, fühlt ihr euch überfordert? Fühlst du dich überfordert in der Situation, in der du stehst, an dem Platz, an dem du stehst, in deinem Dienst? Sagst du dir, boah, wie soll das gehen? Und wir sehen das ja oft genau deswegen, weil wir wachsam sind. Menschen, die wachsam sind, sehen die Gefahr. Und das kann uns Angst machen. Das kann uns dazu führen, dass wir zurückweichen und sagen, na, too much, das ist mir zu viel. Und genau hier heißt es, steht fest im Glauben. Ihr dürft auf diesem Fels stehen. Aber es kann auch sein, dass wir das Gefühl der Sinnlosigkeit und der Frustration erleben. Dass wir sagen, jetzt strampel ich mich ab und tue und mache und ich erlebe so viel Frustration, so viel Tiefschläge, Rückschläge. Und hier ist dann das Wort, seid mannhaft, seid mutig, seid stark, sei stark. Gib nicht auf, sondern erstarke. Das Bild, ihr könnt ja dann zu Urs gehen und fragen, Urs, was hast du dir beim Malen dieses Bildes gedacht? Ich habe ihn auch gefragt, er hat mir nur kurze Feedback gegeben. Es ist das Hingehen zu Jesus. Ja, das ist nicht so direkt, es geht so irgendwie. Und ich ergänze noch dazu, es ist ein gemeinsames Gehen zu Jesus hin. Wir sind nicht alleine, wir gehen gemeinsam, das ist ganz wichtig. Wir gehen gemeinsam, wir gehen als Gemeinde auf Jesus hin. Und lasst uns dieses Bild der Eroberung des Landes von Josua festhalten. Gott hat uns ein geistliches Land gegeben, das wir einnehmen sollen durch unseren geistlichen Kampf. Und er sagt, so wie Josua, pass auf, da kommen Feinde, die werden das Land nicht kampffrei aufgeben. Die werden Widerstand leisten. Aber ich gebe dir die Verheißung, sei mutig, sei stark. Amen. Ich möchte noch kurz beten.